Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Das Pulverfass Balkan. In dieser Serie gehen wir gemeinsam der Frage nach, wann, wie und warum das Bild vom Pulverfass Balkan entstand, wie es so lange überleben konnte und wie es auch noch heute unsere Wahrnehmung prägt. Und in der ersten Folge, letzte Woche, haben wir damit ganz vorne begonnen. Wir haben uns angesehen, was der Balkan eigentlich ist, was zum Balkan dazugehört und wo seine Grenzen liegen. Oder zumindest haben wir das versucht. Dann sind wir tief in die Geschichte getaucht. In die griechische Antike, dann in die Zeit der römischen Herrschaft bis hin zum Entstehen der ersten unabhängigen slawischen Fürstentümer auf dem Balkan. Wir haben dabei mitverfolgt, wie der Balkan mit der Zeit immer mehr die Natur einer Grenzregion eingenommen hat. Erst zwischen Ost- und West-Rom, dann zwischen Ost- und West-Kirche. Als wir den Balkan letzte Woche dann aber verlassen haben, schien sich genau das gerade zu lichten. Kontakte zum westlichen Europa, vor allem in Form von Venedig und Ungarn, nahmen Jahr für Jahr zu und Austausch in allen möglichen Dingen fand statt. Keiner konnte damals ahnen, wie abrupt all das bald schon enden sollte. Weil es tun sich dunkle Wolken auf am Horizont. Im Schatten des schleichenden Niedergangs Ostroms landet ein osmanisches Heer in Gallipoli und damit in Europa, auf dem Balkan. Und das würde sehr schnell eine ganz neue Trennung des Kontinents einläuten. Eine Trennung, die sich für die nächsten 500 Jahre quer durch diese Halbinsel ziehen würde. Wenn du die letzte Folge also noch nicht gehört haben solltest, hol das unbedingt nach. Es könnte sein, dass dir hier sonst das ein oder andere fehlen wird. Ja, und wenn du keine der kommenden 5 Folgen verpassen möchtest, dann abonniere diese Show doch in der App, wo du sie gerade hörst. Vielen lieben Dank. Es war im Jahr 1354, dass das osmanische Heer unter Sultan Orhan I. die Dardanellen überquerte und damit in Europa landete. Und was in den Jahrzehnten darauf folgen würde, das ist in seiner Geschwindigkeit und Radikalität eigentlich kaum vorstellbar. Heute noch nicht und schon gar nicht für die Menschen der Zeit damals. Dass das Osmanische Reich überhaupt in der Lage war, in Richtung Europa zu expandieren, hatte dabei freilich einen relativ einfachen Grund. Die inzwischen extreme Schwächung des oströmischen oder sogenannten Byzantinischen Reichs. Das ist aber auch kein Wunder. Das ständige Gezanke zwischen dem Papst in Rom und dem Patriarchen in Konstantinopel um die korrekte Auslegung der Lehren Jesu hinterließ in den Jahrhunderten davor schon einige tiefe Spuren. Ich meine, klar, man stand als Christenheit schon auch immer zusammen, vor allem wenn es gegen die muslimische Bedrohung ging, die sich im Osten des Mittelmeers ja immer wieder auftat. Also, zumindest tat man das offiziell. Die Kreuzzüge ab dem 11. Jahrhundert waren ja auch Kampagnen zur Unterstützung des Byzantinischen Reichs an dessen Ostflanke um Jerusalem und Co. Aber das gegenseitige Misstrauen zwischen Ost und West, zwischen Konstantinopel und Rom, Venedig, dem Heiligen Römischen Reich und so weiter, wuchs doch immer mehr. Einen dramatischen Tiefpunkt erreichte das dann im Jahr 1204 im sogenannten Vierten Kreuzzug. Und ja, dieses sogenannt darf man hier betonen, weil viel mit einem echten Kreuzzug hatte die Aktion nun wahrlich nichts zu tun. Der Angriff sollte eigentlich mit Schiffen, großteils von Venedig aus, wieder mal in Richtung Jerusalem gehen oder notfalls zumindest nach Ägypten. Er endete aber mit der Eroberung und Plünderung von Konstantinopel durch westliche Kreuzfahrer. Und warum? Ach, weißt du, es war halt einfach lukrativer. Das Kreuzfahrerheer selbst hatte einfach gar nicht die Mittel, den venezianischen Schiffsherren ihren versprochenen Lohn zu bezahlen, und so verwandelten diese das Heer halt kurzerhand in eine Art Piratenpartie. Warum auch nicht? Ja, und nach einem Angriff auf das christliche Zara, das ist das heutige kroatische Zadar, nahm man dann eben auch eine Gelegenheit wahr, Konstantinopel gleich mitzuplündern. Das Oströmische Reich wird in Folge von den Kreuzfahrern sogar zerschlagen und für ein paar Jahrzehnte durch ein sogenanntes lateinisches Kaiserreich ersetzt. Das hält zwar wie gesagt nur kurz, aber erholt hat sich Byzanz davon eigentlich nie. Ja, und als dann 150 Jahre nach dieser Plünderung und dieser Zerschlagung dann die Osmanen an der Hauptstadt Konstantinopel vorbei nach Europa übersetzten, da hatte das einst so mächtige Römische Reich dem kaum noch etwas entgegenzusetzen. Und von da geht es dann eben wahrlich Schlag auf Schlag. Nur ein paar Jahre nach der ersten Überfahrt fällt schon Adrianopel an das Osmanische Reich und damit die wichtigste römische Stadt in Europa. Mit Ausnahme von Konstantinopel selbst. Dieses heutige Edirne wird dann auch gleich 1365 zur neuen osmanischen Hauptstadt erkoren. Also wenige Jahre später. Konstantinopel war hiermit angezählt. Aber doch wandte sich der Blick der Sultane erst noch in eine andere Richtung. Von vielen in der Déjà-vu-Community weiß ich, dass sie begeisterte SpielerInnen von Past Puzzle sind, dem süchtig machenden, von Wordle inspirierten Geschichtsspiel. Und da dachte ich mir, warum hole ich Past Puzzle nicht als Werbepartner für das Pulverfass Balkan mit ins Boot? Wir haben uns also da mit Tom von Past Puzzle zusammengesetzt und uns etwas für euch überlegt. Als Hörerin von Déjà-vu-Geschichte kannst du dir jetzt nämlich 30 Tage kostenlos in der Pro-Variante von Past Puzzle holen. Das bedeutet für dich, du kannst mehr als ein Puzzle am Tag spielen, du erhältst einige weitere Vorteile und unterstützt dabei auch gleich zwei unabhängige Geschichtsprojekte auf einmal. Und so funktioniert es. Mit dem Gutscheincode DEJAVU30, alles kleingeschrieben, DEJAVU30, bekommst du auf der Mitgliedsstufe HistorikerIn bei Past Puzzle einfach 30 Tage geschenkt. Im Monatspaket oder entsprechend abgezogen auch im Jahrespaket. Ich hoffe, das Angebot ist was für dich. Alle wichtigen Infos und einen Link findest du auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ab 1365 befindet sich die osmanische Haupt- und Residenzstadt jetzt also in Europa, genauer gesagt in Südosteuropa, auf dem Balkan. Und genau darauf zielt auch die weitere Expansion des Reiches ab. Nur 6 Jahre nach dem Fall Adrianopels folgt dann schon die erste große Schlacht gegen die christlichen Balkanfürstentümer, die Schlacht an der Maritsa gegen Serbien, die das Osmanische Reich vernichtend gewinnt. Beide serbischen Heerführer sterben in der Schlacht und das Land zerfällt infolge ein kleinerer Fürstentümer, ja, und der Süden Serbiens samt Mazedonien, der wandert dann gleich unter die direkte Kontrolle des Osmanischen Reichs. Und auch das war für das osmanische Heer nicht viel mehr als eine Aufwärmübung. Knappe 2 Jahrzehnte später kommt es 1389 zu im Gegensatz zur Maritsa deutlich berühmteren, wenn auch eigentlich viel weniger bedeutenden Schlacht, nämlich der auf dem Amselfeld, dem Kosovo-Polje. Serbien gerät damit immer weiter in ein Vasallenverhältnis von der Hohen Pforte, wie der Sultanspalast jetzt auch im Westen immer öfter bezeichnet wird. Ja, und die Osmanen, die scheinen jetzt Ende des 14. Jahrhunderts wirklich unaufhaltbar. Nicht nur Serbien wackelt. Bald fällt auch Bulgarien und kurz darauf die heute rumänische Walachei. Im Jahr 1444 schließt sich das katholische Europa dann aber noch ein letztes Mal zum Befreiungsschlag zusammen. Unter der Führung von Ungarn und Polen zieht ein Kreuzfahrerheer los in Richtung Balkan und stellt sich bei Varna im heutigen Bulgarien den osmanischen Truppen. Und erneut werden sie vernichtend geschlagen. Mit der Schmach von Varna endet auch der letzte christliche Kreuzzug gegen das Osmanische Reich. Nicht nur die Verteidigung Europas, auch diese gesamte Idee der Kreuzzüge war endgültig gescheitert. Und nachdem dann nur 9 Jahre später, 1453, auch noch Konstantinopel fällt, ist das Schicksal des Balkan auch besiegelt. Der letzte Widerstand in Serbien und Bosnien versiegt wenig später und bald auch die allerletzten Nester des Abwehrkampfes in den Bergen von Albanien und Montenegro. Und für die nächsten fast 500 Jahre würde das Osmanische Reich die Kontrolle über die weitesten Teile der Balkanhalbinsel nicht mehr hergeben. Gut, es gab ein paar wenige Ausnahmen entlang der Adriaküste, wo Venedig noch eine Zeit lang einen Einfluss aufrechterhalten konnte, und es gab auch weiterhin de facto unabhängige Gruppen ganz hoch in den Bergen des Balkans. Aber die waren nur das. Ausnahmen. Europa wird im 15. Jahrhundert endgültig mit einer neuen Grenze durchzogen. Einer Grenze zwischen dem christlichen Norden und Westen und dem muslimischen Südosten. Und erinnerst du dich an die letzte Folge? Als wir uns da vor einer Woche noch nicht so ganz einig werden konnten, wo der Balkan denn überhaupt beginnt und endet. Also ich denke, die Grenzen des Osmanischen Reichs, Stand ungefähr 15. Jahrhundert, die treffen die Grenzen von dem, was wir als Balkan sehen, in Wirklichkeit ganz gut. So prägend ist diese Zeit. Ja, und die Folgen all dessen, die waren auch wirklich verheerend. Der Herbst ist da und für mich heißt das, Zeit ist mir daheim, so richtig kuschelig und gemütlich zu machen. Neben dem ersten Anfeuern meines heißgeliebten Kaminofens gehört da für mich vor allem auch eines dazu. Ein richtig kuschelig warmes Bett. Daher freue ich mich sehr über den Werbepartner dieser Episode, nämlich Emma, der One-Stop-Shop für deine Schlafbedürfnisse. Emma hat gerade ihren großen Herbst-Sale laufen, das heißt, viele Produkte sind aktuell um bis zu 50% reduziert. Neben Matratzen findest du bei Emma auch sonst alles, was du für richtig guten Schlaf brauchst. Betten, Decken, Kissen, you name it. Ich habe seit 3 Jahren und damit schon lange vor dieser Werbepartnerschaft eine Matratze von Emma und bin wirklich mega zufrieden. Schau dich mal im Shop um. Dank 100 Nächten Probeschlafen, kostenloser Lieferung und kostenloser Abholung bei Rückgabe gehst du dabei kein Risiko ein. Im Herbst-Sale gibt es wie gesagt gerade bis zu 50% auf viele Produkte. Und mit dem Gutscheincode DEJAVU, DEJAVU, alles zusammengeschrieben und groß, oder auch direkt über den Link in der Beschreibung, kannst du nochmal 5% obendrauf sparen. Die Kontakte der im Balkanraum verbliebenen Christen zu ihren Brüdern und Schwestern weiter im Westen, die versiegen zu großen Teilen. Während die frühe Neuzeit im Westen von Renaissance, Humanismus, ja und letztendlich der Aufklärung geprägt ist, verharrt der Balkan in der imperialen Herrschaft der Hohen Pforte. Man muss da zwar dazu sagen, im osmanischen System genossen die christlichen Balkangemeinschaften, wie auch christliche und jüdische Gemeinschaften anderswo im Reich, schon ihre Freiheiten, innerhalb des sogenannten Millet-Systems für die anderen Buchreligionen. Aber geopolitisch verhärtet sich die Grenze zwischen den beiden Blöcken in der Folgezeit deutlich. Das Königreich Ungarn schwingt sich zuerst zum neuen Verteidiger Europas auf, wird Anfang des 16. Jahrhunderts aber ebenfalls durch das Osmanische Heer geschlagen. Es bleibt also das Habsburgerreich. Das kann einen Teil des nicht osmanisch besetzten Ungarns und dazu noch Böhmen unter seine Kontrolle bringen und damit im 16. Jahrhundert zur mitteleuropäischen Großmacht aufsteigen. Zum letzten Bollwerk gegen das Türkenjoch, wie es langsam gesehen wurde. Im Jahr 1529, das ist nur 3 Jahre nach dem Fall Ungarns, übersteht das Habsburgerreich dann sogar eine erste osmanische Belagerung seiner Hauptstadt Wien. Das schiebt einer weiteren osmanischen Expansion in Europa erstmal einen Riegel vor. Und so bleibt diese neue Grenze mitten durch den Kontinent für die nächsten Generationen aufrecht. Sie verhärtet sich sogar. Das Habsburgerreich zieht im ehemals ungarischen und jetzt unter österreichischer Kontrolle stehenden Kroatien nämlich dann sogar die sogenannte Militärgrenze auf. Eine Art Pufferzone. Mit der Ansiedlung von orthodoxen Wehrbauern aus Serbien und anderswo sollte dieses gesamte Grenzgebiet zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich militärisch abgesichert werden. Was irgendwie ja auch sogar funktionierte, wenn auch eher schlecht als recht. Entlang der modernen kroatisch-bosnischen Grenze, über das heute ostkroatische Slawonien, zog sich diese Grenze bis ins Banat. Das ist heute so das Dreiländereck Serbien, Ungarn, Rumänien. Am Ende war diese Grenzlinie 1800 Kilometer lang. Ja, und der große Konflikt Europas gewissermaßen eingefroren. Die beiden Seiten ziehen sich in ihre jeweiligen Gebiete zurück, mit der Ausnahme von kleineren Scharmützeln und vor allem osmanischen Stoßtrupps, die immer wieder, wenn auch isoliert, nach Norden ausschlagen. So bleibt es, mehr oder weniger, über die nächsten 150 Jahre. Bis 1683. In dem Jahr versucht Sultan Mehmed IV. Noch einmal den ganz großen Coup. Er belagert ein zweites Mal Wien, wird aber erneut geschlagen. Diesmal vor allem durch polnische Truppen unter Jan Sobieski. Man konnte es da noch nicht ahnen, aber damit war das Siegel offenbar gebrochen. Die große Ära des fast unbesiegbaren osmanischen Heers und Reichs schien vorbei. Das Habsburgerreich holt direkt im Anschluss an die gescheiterte Belagerung zum Gegenschlag aus und marschiert gen Südosten. Budapest fällt. Bald auch das vormals ungarische und nun osmanische Belgrad. Nach weiteren für die Habsburger siegreichen Schlachten, meist unter dem noch heute berühmten Heerführer Prinz Eugen, wird dann nach 16 langen Jahren Frieden geschlossen. Ungarn, Siebenbürgen und weite Teile des heutigen Kroatiens fallen an Habsburg. Nochmal gut 20 Jahre später folgen auch Belgrad und Nordserbien. Und wenn wir dann ins 18. Jahrhundert blicken, dann ist von der ehemaligen Allmacht des Osmanischen Reiches nur noch wenig zu spüren. Der Zauber scheint verflogen und das ändert bald auch schon die europäische Großmachtpolitik. Neben den Habsburgern wittern nämlich auch bald andere Staaten ihre Chance und werden jetzt im Gebiet oder im Grenzgebiet zum Osmanischen Reich aktiv. Insbesondere Russland intensivierte als erstes schon im 18. Jahrhundert unter Katharina der Großen seine Anstrengungen. Es schwingt sich dann überhaupt zur Schutzmacht der orthodoxen Christen im Osmanischen Reich auf und kann der Hohen Pforte da nach mehreren Kriegen sogar Konzessionen abbringen. Insgeheim hat St. Petersburg aber freilich deutlich realpolitischere Ziele, weil die hatten einfach schon ziemlich lange das Auge auf den Bosporus geworfen. Ziel ist es, einen freien Zugang für die russische Flotte aus dem Schwarzen Meer hinüber ins Mittelmeer zu bekommen. Unter dem wachsenden Druck, sowohl aus Österreich als auch eben aus Russland, beschleunigt sich der Abstieg des Osmanischen Reichs im 18. Jahrhundert immer weiter. Es ist, entschuldige den Wortwitz hier, ein Déjà-vu. Weil der Schwund der osmanischen Macht, der spiegelt ja beinahe ein wenig die Entwicklung des Byzantinischen Reichs ziemlich genau ein halbes Jahrtausend davor wieder. Und wie auch damals tut sich mit dem Abstieg der Osmanen auf dem von ihnen beherrschten Balkan etwas. Die Völker erwachen. So wurde es zumindest von den aufkommenden Nationalisten des 19. Jahrhunderts dargestellt. Aber ich musste hier wahrscheinlich nicht erzählen, warum so ein Erwachen gar nicht möglich gewesen wäre, weil es da nichts zum Aufwecken gab. Wenn du da einen Refresher brauchst, dann hör dir gern die letzte Serie hier im Podcast an zu den Gründungsmythen des Nationalismus. Wozu dieses angebliche Erwachen im Lauf des 19. Jahrhunderts aber dann ganz real führen würde und warum genau in dieser Zeit auch die Vorstellung eines Pulverfasses erstmals die Runde zu machen beginnt. Warum diese Vorstellung eigentlich ja nur in dieser Zeit hätte entstehen können, das werden wir uns dann in der nächsten Folge von Das Pulverfass Balkan ansehen. Wenn du nicht darauf warten möchtest, du kannst die gesamte Serie auch jetzt schon exklusiv im Club hören und damit auch die kommenden 5 Folgen der nächsten 5 Wochen. Einen Link findest du in der Folgenbeschreibung oder auf ralfkrabuschnik.com/club. Der Dialog mit euren Fragen und Gedanken kommt dann am Ende der Serie in Form eines Livestreams auf YouTube. Dort will ich mit euch diskutieren, über die Serie reden und ja alle Kommentare teilen. Wenn du da live dabei sein möchtest, merk dir gern schon mal das Datum vor. Es ist Montag, der 24. November um 20 Uhr. Das ist genau eine Woche nach der letzten Folge dieser Serie. Für alle, die da nicht dabei sein können oder wollen, aber keine Sorge, eine Woche darauf erscheint der Livestream dann auch leicht gekürzt hier im Podcast. Wie gesagt, hätte ich gerne jetzt schon deinen Input dazu und meine Frage heute ist, wie du eigentlich diese osmanische Herrschaft über den Balkan siehst. War damit denn wirklich jede Verbindung zum Rest Europas gekappt? Ja, und unabhängig jetzt davon, ist diese Abkapplung deiner Meinung nach heute noch spürbar? Schreib mir da liebend gern eine E-Mail an hallo@ralfkrabuschnik.com und bei der Teilnahme bist du mit der Nennung deines Vornamens im Dialog im November einverstanden. Damit danke ich dir jetzt fürs bis zum Schluss dabei bleiben und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche im dritten Teil von Das Pulverfass Balkan wieder. Und damit in unserem nächsten Déjà-vu.